NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen in den kommenden 25 Minuten. Exil in Deutschland, ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei. Wer arm ist, stirbt früher. Wie Armut die Gesundheit beeinflusst. Außerdem Hilfe zur Selbsthilfe. 30 Jahre Bolivien-Partnerschaft im Bistum Hildesheim. Und Wellness für die Seele? Der Reformationssommer 2017 in der Lutherstadt Wittenberg. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Vor einem Jahr, am 15. Juli 2016, versuchten Teile des türkischen Militärs, die Regierung Erdogan gewaltsam zu stürzen. Doch der Putschversuch scheiterte. Drahtzieher, so Staatspräsident Erdogan, sei Fethullah Gülen gewesen, ein ehemaliger politischer Weggefährte des Staatspräsidenten und heute Prediger im amerikanischen Exil. Tatsächliche und angebliche Anhänger seiner Bewegung wurden daraufhin verfolgt. Viele Menschen verließen die Türkei. Allein in Deutschland stellten nach dem Putschversuch rund 8000 türkische Bürger einen Antrag auf Asyl. Brigitte Lehnhoff hat einige von ihnen in Norddeutschland getroffen.
Treffpunkt mit Çetin Gürer ist ein Café auf dem Gelände der Universität Bremen. Vor gut einem Jahr ist der Politikwissenschaftler nach Deutschland eingereist.
Weil ich in der Türkei eine Friedenspetition unterschrieben hatte, ist mir dann gekündigt worden, beziehungsweise ich habe meine Stelle an einer privaten Universität in Istanbul verloren.
2200 Wissenschaftler hätten die Petition gegen den Krieg in kurdischen Gebieten unterschrieben. Viele habe das den Job gekostet, schon vor dem Putschversuch, betont Gürer. Der 40-Jährige ist nun Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung.
Ich mache gerade an der Uni Bremen meine Forschung über die Minderheiten, über die Rechte von Minderheiten, im Speziellen über die Staatsverträge mit den alevitischen Gemeinden hier in Deutschland.
Die Stiftung finanziert gefährdeten Wissenschaftlern aus aller Welt für 2 Jahre ein Forschungsprojekt. Davon profitiert auch Betül Yarar. In Ankara war sie als Soziologieprofessorin tätig.
I was in France.
Ich war in Frankreich zu einem Forschungssemester. Dort hörte ich von dem Putsch und entschied mich, nicht zurückzureisen. Später erfuhr ich dann, dass mir die Stelle an der Uni gekündigt worden war. Nun bin ich seit Februar an der Uni Bremen.
Beide Wissenschaftler wollen zurück in die Türkei, wenn dort wieder demokratische Verhältnisse herrschen, wie sie sagen. Solange sie aber in Bremen leben, suchen sie Kontakt zu Berufskollegen oder Landsleuten, die schon nach früheren Krisen aus der Türkei ausgewandert sind. Und
wir versuchen auch, Kontakt zu bekommen zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich mit Umweltschutz beschäftigen oder die sich in Solidaritätsnetzwerken organisieren. Wir versuchen, Teil der Bremer Kultur zu werden, der demokratischen Kultur.
Betül Yarar und Çetin Gürer wollen keinesfalls mit Gülen-Anhängern in einen Topf geworfen werden.
Gülen-Bewegung hat einen anderen politischen Background, eine konservative, rechtsorientierte politische Bewegung. Wir sind linksorientiert und wir haben eine andere Vision über die Welt, über die Gesellschaft, also politisch gesehen, wir sind total unterschiedliche Leute.
Ahmed und Hassan hingegen, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchten, bekennen sich zum Prediger Fethullah Gülen und dessen Hizmet-Bewegung, die auch in Deutschland umstritten ist. Als der muslimische Gelehrte zum Drahtzieher des Putschversuches erklärt wurde, mussten auch Hassan und Ahmed damit rechnen, verhaftet zu werden. Sie verließen die Türkei und leben nun seit 7 Monaten in Deutschland. Die Hizmet-Bewegung ist ein weltweites Netzwerk mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Beide hoffen daher, weiter als Lehrer arbeiten zu können. Kontakte zur türkischen Community in Deutschland pflegen sie mit Vorsicht, so Hassan.
Ich habe hier Verwandte, die lehnen mich aber ab. Für die bin ich als Terrorist abgestempelt. Ein Onkel zum Beispiel will keinen Kontakt mehr zu mir haben. Er sagt, Erdogan hat recht. Und die 200.000 Verhafteten, das sind halt Terroristen.
Konservative Deutsch-Türken, so Ahmed, seien oft politisch radikaler als viele AKP-Anhänger in der Türkei. Unverständlich findet er die abwartende Haltung vieler europäischer Staatschefs gegenüber der Erdogan-Regierung.
Ich danke aber der deutschen Abgeordneten, die vor ein paar Tagen im Europaparlament endlich mal die Hizmet-Bewegung angesprochen hat. Und dass nichts unternommen wird gegen das, was da vor sich geht in der Türkei.
Fazit: ein Jahr nach dem Putschversuch. Die Spaltung der türkischen Gesellschaft durchzieht so tief wie nie auch die türkische Community in Deutschland.
Brigitte Lehnhoff über Asylanträge von Türken in Deutschland. Wer arm ist, stirbt früher. Das ist keine neue Erkenntnis, aber in der reichen deutschen Gesellschaft heute ein Skandal. Dieser Ansicht ist die Nationale Armutskonferenz, ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie und Caritas sowie betroffenen Initiativen. Sie hat jetzt vor der Bundestagswahl ein Positionspapier zum Thema Armut und Gesundheit vorgelegt. Denn die gesundheitliche Versorgung vieler unterprivilegierter Menschen habe sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten in vielen Fällen verschlechtert, sagt der Sozialmediziner Gerhard Trabert.
Es gibt unheimlich viele Studien, die zeigen, Armut macht krank und Krankheit macht arm. Es gibt für alle Krankheitsbilder klare Korrelationen, dass diese soziale Benachteiligung, diese Einkommensarmut zu höheren Erkrankungsraten führt und zusätzlich eben eine frühere Sterblichkeit, Letalität. Arme Menschen sterben früher.
Im Vergleich des reichsten und des ärmsten Viertels der Gesellschaft sterben unterprivilegierte Frauen im Schnitt 8 Jahre früher, Männer sogar 11 Jahre früher als ihre wohlhabenderen Geschlechtsgenossen. Und bei den Krankheiten sieht es ähnlich aus. Menschen mit niedrigem Einkommen haben ein dreifach erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Ganz zu schweigen etwa von der Zahngesundheit. Hier wird nur das Notdürftigste durchgeführt, da ärmere Menschen oft kein Geld für die Zuzahlungen haben. Es gäbe aber auch eine wichtige psychische Komponente, sagt Gerhard Trabert.
Ich glaube wirklich, dass gerade dieser Aspekt nicht mehr als wertvoll respektiert zu werden, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Das führt zu deutlich erhöhten Depressionsraten, Suizidalität ist erhöht. Die Menschen verlieren auch so etwas an Selbstwertgefühl. Sie geben sich selbst auf, weil die Gesellschaft sie aufgibt.
So ist die Suizidrate unter arbeitslosen Männern 20-mal so hoch wie unter Berufstätigen. Für die Nationale Armutskonferenz ist eine adäquate Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht werde täglich verletzt. Dabei sah es in Deutschland schon einmal wesentlich besser aus mit der medizinischen Betreuung sozial schwacher, sagt Manfred Klasen, Geschäftsführer der Saarländischen Armutskonferenz. Die Situation habe sich seit 1992 dramatisch verschlechtert.
Ganz eindeutig hat sich das Problem verschärft nach dem sogenannten Gesundheitsstrukturreformgesetz, weil da so viel sozusagen in private Hände gelegt wurde an Kosten für die Betroffenen, dass diejenigen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, für die ist das eine Katastrophe.
Betroffen von den Einsparungen seien viele Gruppen. Nicht nur Menschen, die Hartz IV oder Arbeitslosengeld beziehen, auch zum Beispiel Selbstständige, die ihre Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen können. Asylbewerber und auch EU-Bürger, die legal in Deutschland leben, aber nicht krankenversichert sind. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert sagt, er kenne Fälle von 10 EU-Bürgern, die im vergangenen Jahr in Deutschland verstorben seien, weil sie keine entsprechenden Behandlungen bekommen hätten, zum Beispiel bei Krebserkrankungen.
Dann wurde nur noch palliativ versorgt, obwohl man kurativ, also heilend intervenieren hätte können, aber es gab keinen Kostenträger. Und das, finde ich, ist ein Skandal, dass in diesem reichen Land Menschen sterben, weil sie keinen Zugang haben zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung.
Die Berliner Diakoniedirektorin Barbara Eschen ist Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz. Sie stellt beim Thema Armut und Gesundheit eine Forderung ins Zentrum.
Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal die Frage der Zuzahlung bei der Krankenversicherung, die eben zunehmend um sich greifen und viele Menschen natürlich ärgern. Aber die Menschen, die von Armut betroffen sind, ärgert es nicht nur, sie können es einfach nicht bezahlen.
Und Manfred Klasen ergänzt:
Es geht im Grundsatz darum, dass die Kosten der Gesundheit für arme Menschen in vollem Umfang übernommen werden.
Eine Forderung, die eigentlich leicht umzusetzen sei, meint Gerhard Trabert.
Wir sind ein reiches Land. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Also wir brauchen hier auch ganz klar strukturelle Maßnahmen, um hier das System auch zu finanzieren. Und das können wir, das ist kein Problem. Wir haben die Ressourcen und wir haben die Mittel. Die sind nur ungerecht und ungleich verteilt.
Die Nationale Armutskonferenz fordert ein Umsteuern in der Gesundheitspolitik. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Das Verschleierungsverbot an öffentlichen Plätzen in Belgien verstößt nicht gegen Menschenrechte. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 2 am Dienstag veröffentlichten Urteilen entschieden. Die Straßburger Richter sahen in dem Verschleierungsverbot keinen Verstoß gegen das Recht auf Religionsfreiheit, die Achtung des Privat- und Familienlebens oder das Diskriminierungsverbot. Der Gerichtshof betonte, dass ein Verbot von Schleiern, die das Gesicht teilweise oder komplett verdecken, an öffentlichen Plätzen angemessen sei, um die Bedingungen des Zusammenlebens zu erhalten sowie die Rechte und Freiheiten anderer zu schützen. Ein solches Verbot könne in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden. In Niedersachsen wird über ein Verschleierungsverbot in Schulen diskutiert. Einem Medienbericht zufolge will die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen mit einer Änderung des Schulgesetzes ein Verbot der Vollverschleierung im Unterricht durchsetzen. Nach einer Ausschussanhörung soll der Landtag möglichst noch im August über den neuen Paragraphen 58 abstimmen. Damit könne das Tragen eines Gesichtsschleiers im Unterricht künftig klarer untersagt werden. Im vergangenen Jahr hatten in Niedersachsen mehrere Niqab-Trägerinnen die Politik beschäftigt. Für kontroverse Diskussionen sorgte insbesondere der Fall eines Mädchens im Landkreis Osnabrück, das über Jahre voll verschleiert im Unterricht erschien. Die Bundesregierung hat erneut umfangreiche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt. Die Liste umfasst 4 Patrouillenboote, 110 Lkw sowie militärische Werkzeuge und Ausrüstung. Die beiden großen Kirchen kritisierten die Genehmigung. Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, erneuerte ihren Ruf nach einem Stopp sämtlicher Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition führe im Jemen einen Krieg, in dem humanitäres Völkerrecht mit Füßen getreten werde. In der aktuellen Zuspitzung der Krise am Golf erneut Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu genehmigen, nannte die GKKE friedensethisch unverantwortlich. Der Schritt verstoße mehrfach gegen die Kriterien, die sich die Bundesregierung in ihren politischen Grundsätzen gegeben habe. Die Benno-Stiftung, Träger der 4 katholischen Schulen in Rostock, Schwerin, Ludwigslust und Lübeck, will sich vom Erzbistum Hamburg loslösen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stiftungsrat auf seiner jüngsten Sitzung. Zudem sollten alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Neubauten an der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust und der Johannes-Prassek-Schule in Lübeck gesucht werden. Vorausgegangen war die Entscheidung des Erzbistums Hamburg, als finanzieller Träger der beiden Grundschulen kein Geld für Neubauten zur Verfügung zu stellen. Begründet wurde dies mit der angespannten Finanzlage der Erzdiözese. Der ehemalige Präsident des päpstlichen Kinderkrankenhauses Bambin Gesù, Giuseppe Profiti, muss sich vor dem Vatikangericht gegen den Vorwurf verteidigen, Gelder der Klinikstiftung veruntreut zu haben. Vatikanangaben zufolge wurde Anklage gegen Profiti und den ehemaligen Schatzmeister der Stiftung erhoben. Die Vatikanische Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Klinikchef und dem Schatzmeister vor, zwischen 2013 und 2014 rund 420.000 Euro aus dem Stiftungsguthaben für die Luxussanierung des Alterssitzes des emeritierten Kurienkardinals Tarcisio Bertone im Vatikan genutzt zu haben. Bertone betonte in der Vergangenheit wiederholt, nicht gewusst zu haben, dass Profiti die Sanierung bezahlt habe. Er wollte den Schaden aus seinem Privatvermögen ausgleichen. Der 300 Quadratmeter große Alterssitz des Kardinals liegt im Palazzo San Carlo neben dem vatikanischen Gästehaus Santa Marta, in dem Papst Franziskus ein Apartment von 70 Quadratmetern bewohnt.
Soweit die Meldungen. Vor 30 Jahren fing alles an. Mit einem Treffen zwischen dem damaligen Bischof Josef Rohmeier und 2 Bischöfen aus Bolivien. Über Nacht entstand damals die Bolivien-Partnerschaft des Bistums Hildesheim. Seitdem wächst und gedeiht der Kontakt auf Bischofsebene zwischen Laiengremien und einzelnen Gemeinden. Projekte zum fairen Handel und zum Schuldenerlass sind entstanden. Außerdem entsendet das Bistum Hildesheim jedes Jahr 10 bis 12 junge Erwachsene zum Freiwilligendienst in das südamerikanische Land. Alexander Meister berichtet.
Vor 20 Jahren begann alles mit dem Traum einer Ordensschwester. Sie wünschte sich eine Schule für alle, erinnert sich Schwester Dilma Caleja von den Franziskanerinnen aus Cotoca in Bolivien.
Ich arbeite jetzt seit 2004 an der Schule. Und so bekam ich die Möglichkeit, sie wachsen und gedeihen zu sehen. Mit meinen Ideen konnte ich zum Bau der Schule beitragen. Und das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Denn etwas aufzubauen, also entsprechend meiner Ideale und Interessen, ist etwas Wunderbares. Es ging immer nur Stück für Stück voran, aber jetzt ist es geschafft. Die Schule ist ziemlich groß geworden und mit allen notwendigen Standards ausgestattet. Alles ist perfekt.
Ein weiteres Projekt der Bolivien-Partnerschaft hilft Wissenschaftlern. Sie erforschen und kontrollieren, was der bolivianische Staat tut, um Armut und soziale Benachteiligung zu bekämpfen, erklärt Rüdiger Wahler, stellvertretender Vorsitzender der Bolivien-Kommission im Bistum Hildesheim.
Wir brauchen in Bolivien ein gesellschaftliches Konzept, das eben den Reichtum an Rohstoffen auch dann in gesellschaftlichen Reichtum ummünzt. Und das bedeutet auch, dass nicht nur Rohstoffe exportiert werden können, sondern dass sie beispielsweise auch im Lande verarbeitet werden müssen, damit dort neue qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.
Vor allem Bildung und Aufklärung sollen dabei helfen. Die Anschubfinanzierung hierfür erwirtschaftete jahrelang die Bolivien-Stiftung des Bistums Hildesheim. Allerdings ist es damit schwierig geworden, sagt Bettina Stümpel vom Finanzausschuss der Bolivien-Kommission.
Wie viele oder fast alle Stiftungen im Bistum haben wir das Problem, dass man aus den Zinserträgen im Moment nicht mehr so viel bewirken kann. Und deshalb versuchen wir in eine andere Richtung zu denken und zu sagen, warum investieren wir nicht auch dieses Stiftungsvermögen direkt in Bolivien?
Denn als man die Bolivien-Stiftung 2003 gründete, waren die Zinserträge noch hoch. Doch 5 Jahre später kam die weltweite Finanzkrise und die Europäische Zentralbank senkte jedes Jahr die Zinsen. Fielen zunächst noch 30.000 Euro jährlich für die Wissenschaftler in Bolivien ab, bleibt heute nur noch etwa ein Sechstel der ursprünglichen Summe übrig, ist aus dem Bistum zu erfahren. Und noch ist keine Zinswende in Sicht. Das sagt der Finanzexperte Thomas Mang, Präsident des Niedersächsischen Sparkassenverbands und der Sparkassenstiftung.
Deswegen glaube ich, dass diese Niedrigzinspolitik noch einige Zeit ihre Spuren auch bei den Stiftungen hinterlassen wird. Man muss eher von Jahren als von Monaten sprechen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie vorausschauend die Kapitalanlagepolitik in den einzelnen Stiftungen vollzogen worden ist.
Die Bolivien-Stiftung im Bistum Hildesheim hat nun erste Konsequenzen gezogen. Im Mai haben Bischof Norbert Trelle und das Kuratorium sie in eine sogenannte Verbrauchsstiftung umgewandelt. Deren Satzung erlaubt es, das Stiftungskapital nach und nach aufzubrauchen. Das Schulprojekt im bolivianischen Cotoca dagegen ist nicht auf Zinserträge angewiesen. Bärbel Smarsli, Referentin der katholischen Gemeinde in Garbsen bei Hannover.
Über die 20 Jahre sind ungefähr 650.000 zusammengekommen. Wir haben immer so im Jahr um die 15.000 bis 20.000.
Die Summen kommen aus katholischen Gemeinden, von christlichen Verbänden und Einzelpersonen. Schwester Sarah von den Franziskanerinnen aus Cotoca in Bolivien hat schon neue Pläne.
Son 428.
Wir haben 428 Schüler. Die Zahl ist gestiegen. In diesem Jahr haben wir es geschafft, einen Raum mit PCs auszustatten, für die Jugendlichen aus der Mittelstufe. Noch haben wir zwar kein Chemielabor, aber einen Raum für den Musikunterricht gibt es bereits. Wir können gewährleisten, dass die Jugendlichen in unserer Schule ganzheitlich lernen.
Alexander Meister über die Bolivien-Partnerschaft des Bistums Hildesheim. Es sollte der Supersommer zum Reformationsjubiläum 2017 in Wittenberg werden. Die Weltausstellung Reformation in den Wallanlagen um den historischen Kern der Lutherstadt. Eine Marketingoffensive rund um die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die Hannoversche Landeskirche beteiligt sich mit dem Erlebnisraum Taufe an diesem Projekt. Doch bislang hält sich das Interesse am sogenannten Reformationssommer in Grenzen. Aus Wittenberg berichtet Karin Schionara.
Herzlich willkommen im Erlebnisraum Taufe. Kommen Sie gerne herein, nehmen Sie den Erlebnisraum wahr und lassen den Raum auf sich wirken.
Eine Rauminstallation in Blau mit Sitzmöbeln und Kissen. Dazu leise, sphärische Musik und eine Filmsequenz mit suggestiven Bildern. Die Weite des Himmels und der Meere. Aus Wassertropfen formen sich Menschen. Einige umarmen einander.
Da geht es ja auch um Schöpfungsgeschichte, da geht es um Menschen in Gemeinschaft. Das ist so offen gehalten, dass man eben auch damit Menschen anspricht, die nicht sehr kirchenaffin sind. Auch das gelingt öfter, nicht immer.
Die Innenarchitektin Ulrike Tübker hat den Erlebnisraum Taufe gestaltet. Eine Designoase in einem ehemaligen Ladenlokal am Rand der Touristenmeile. Wellness für die Seele. Mit dieser Charmoffensive lockt die Hannoversche Landeskirche zur Weltausstellung Reformation nach Wittenberg. Die Theologin Heike Köhler ist zuständig für die Projekte rund um das Reformationsjubiläum 2017.
Das war unsere Idee, dass wir die Menschen überraschen wollen, dass wir ein anderes Ambiente gestalten wollen, also einen wirklichen Ankommensraum, in dem man erstmal eintauchen kann, in dem man zur Ruhe kommen kann und in dem man sich auf das Thema einlassen kann.
Eine Inszenierung, die auf den ersten Blick mit Kirche nur wenig zu tun hat. Abgesehen von einigen ausgewählten Bibelzitaten auf blauem Grund.
Es kommen ganz viele Menschen, das sieht man im Gästebuch, aus Dänemark, aus Schweden, aus Korea war ein junges Mädchen da, aus den USA, aus Südafrika, die sind hier und lassen sich auch berühren. Und da geht eben diese Inszenierung auf, weil sie nicht viele Worte braucht, sondern weil sie die Emotionen weckt.
Am Ausgang steht vor goldgetönten Wänden ein mittelalterliches Taufbecken. An diesem Taufstein aus einer Kirche im niedersächsischen Hülsede spenden ehrenamtliche Mitarbeiter auf Wunsch einen Segen. Zum Team gehört auch Ingrid Wienicke.
Es geht auch um die Berührung der Menschen durch den Segen. Die werden nicht nur mit dem Kreuz auf der Hand berührt, die werden auch innerlich berührt. Das ist toll.
Doch bisher kamen deutlich weniger Besucher als erwartet. Dabei will die evangelische Kirche in Deutschland mit der Weltausstellung Reformation bis September eine 500.000 Menschen in die Lutherstadt locken. Mit 2000 Veranstaltungen an 80 Orten in den Wallanlagen rund um den historischen Stadtkern. Ein gut 20 Millionen Euro teurer Kraftakt für ein vielstimmiges Eventprogramm.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott.
An 7 inszenierten Toren der Freiheit gibt es Ausstellungen, Konzerte, Andachten, Riesenradfahrten mit Seelsorgern, eine große Kletterwand, eine Bootsinstallation in Zusammenarbeit mit Geflüchteten am Schwanenteich, verspiegelte Pfade auf dem Bunkerberg oder auch klingende Waldwege mit biblischen Zitaten. Seit Juli käme man im Durchschnitt auf etwa 5000 Besucher täglich. Eine Zahl, mit der der Geschäftsführer Ulrich Schneider eigentlich schon seit Beginn des Eventreigens Ende Mai kalkuliert hatte. Der Verein Reformation 2017 möchte seinen Anteil an den Gesamtkosten aus dem Verkauf der Eintrittskarten bestreiten. Bislang droht ein Verlustgeschäft. Dennoch, mit Blick auf die zweite Halbzeit bleiben die Wittenberger Festivalmacher optimistisch, was das Besucherinteresse angeht. Kulturpilger trifft man vor allem an den authentischen Orten, an denen der Reformator Martin Luther und seine Mitstreiter gelebt und gewirkt haben. In der Stadtkirche am Marktplatz, in der Wittenberger Schlosskirche und im ehemaligen Augustinerkloster.
Wenn man also Wittenberg ist, pilgert man meistens vom einen Ort zum anderen und schaut sich dann neben dem Thesentür natürlich auch den Ort seiner Wirkung an, in dem er ja von 1508 bis kurz vor seinem Lebensende 1546 fast durchgehend gewohnt hat und somit also auch den größten Teil seines Lebens hier verbracht hat, die meisten seiner Schriften hier formuliert hat, unter anderem eben auch die berühmten 95 Thesen.
Der Historiker Mirko Gutja steht gern hier im Hof vor dem jüngst renovierten Lutherhaus. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt setzt vor allem auf Nachhaltigkeit.
Ich hoffe auch, dass wir weiterhin auch durch das Luther-Jubiläum international weiter in aller Munde bleiben und dass man sich auch noch über das Jahr 2017 hinaus dafür interessiert, was hier vor 500 Jahren stattgefunden hat und was bis heute dort stattfindet.
Karin Schionara über die sogenannte Weltausstellung der Reformation in Wittenberg. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.